Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bördeling, und mit meinem Kollegen Nelis Heidemann. Hallo Nelis.
Hallo Inga, schön dich wieder in Berlin zu haben. Du warst ja das Wochenende unterwegs, hast dich mit etwas anderen Dingen beschäftigt, ja?
Richtig, mit etwas kleineren und klebrigeren Bällen.
Ja.
Um es so zu sagen. Ich war mit den Füchsen im Final Four in Köln. Leider nicht so erfolgreich wie du, der ja am Freitagabend im Olympiastadion mit Hertha BSC unterwegs warst.
Ja, Inga, du musst natürlich mal deine eigene Rolle hinterfragen. Ne? Das erste Mal im Jahr 2024 beim Heimspiel im Olympiastadion gefehlt und dann zieht Hertha gleich so ein Ding aus dem Schuh. Hast du schon mal gefragt, ob das irgendwie an dir selbst liegt?
Vielleicht? Ja, ich möchte kurz mitteilen, dass ich in dieser Saison zwei Heimspiele verpasst habe.
Ja.
Es war das Pokalspiel gegen den HSV und das Spiel gegen Hansa Rostock jetzt. Ich habe ein lustiges Bild bei Twitter gesehen, wo jemand so eine Mannschaft von Barcelona gepostet hat und meinte, wenn ich mal nicht im Olympiastadion bin, Hertha so, Doppelpunkt.
Ja, sehr schön.
Ich habe es sehr gefühlt, ich habe das Bild sehr gefühlt.
Ja.
Ja, ich war nicht da, dafür warst du da und deshalb sind wir heute hier auch in vertauschten Rollen unterwegs. Du führst durch die Folge und ich werde dich wieder einfangen, weil es lief ungefähr, glaube ich, genauso wie nach dem HSV-Spiel. Du warst extrem euphorisiert.
Ja, und Nelis Heidemann im Olympiastadion, das bedeutet dieses Jahr einfach Geschichten, Geschichten und nochmal Geschichten. Ne? Es ist immer eine ganze Menge los. Wir haben das spektakuläre 4:0 gesehen gegen Rostock. Wir haben zwei aufeinandertreffende Fanlager gesehen, die dann doch nicht so aufeinander getroffen sind im Stadion, weil es eine strikte Trennung gab. Aber das war natürlich ein großes Thema an dem Abend. Ja, und jetzt haben wir Hertha mit einer sehr guten Form in der Liga und der Frage, ob nicht vielleicht doch noch mal was nach oben geht. Ne? Also eine ganze Menge Themen für diese Folge.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Hörerinnen und Hörern da draußen entschuldigen, dass du erst im Herbst bei uns angefangen hast. Wenn du schon von Beginn der Saison an da gewesen wärst, dann könnten wir jetzt vielleicht über andere Dinge reden als über Platz 6 oder 7.
Jetzt hinterfragen die Personalpolitik hier auf allen Seiten.
Ja, jetzt müssen wir hier alles einmal aufs End setzen.
Ja. Aber lass uns reingehen, Inga. 4:0. Wir haben im Grunde genau das gesehen, was wir die ganze Saison erwartet haben von Hertha BSC und was wir die ganze Saison vermisst haben. Ein kreatives Spielkonzept auf dem Weg nach vorne. Du hast dir das Spiel ja auch angeschaut im Fernsehen. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich finde nicht, was wir erwartet haben, sondern was wir uns eher erhofft haben. Ne?
Genau.
Also, weil es war eben einfach eine stimmige Leistung von vorne bis hinten. Ich habe am Ende gesagt, die stabilste und souveränste Leistung der Saison. Auf jeden Fall. 4:0 hätte höher ausgehen können am Ende.
Ja,
dann stellt sich natürlich nach solchen Spielen immer die Frage, war Hertha tatsächlich so stark oder der Gegner so schwach? Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich glaube, es spielte zusammen.
Ja, genau, beides zusammen. Rostock war auch wirklich ein Abstiegskandidat, das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen. Aber es liegt eben auch an einer Sache, dass Paul Dardai mal eine Änderung vorgenommen hat und mal ein bisschen was umgestellt hat so im System, was wirklich deutlich mehr Kreativität im eigenen Ballvortrag ermöglicht hat. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, dass der Trainer Paul Dardai sich mal weiterentwickeln kann. Und Achtung, Achtung, wir haben fast so etwas gesehen wie ein Konzept mit eigenem Ballbesitz. Ja, das war also ein großer Spaß. Deo Sefuig war eher so ein einziger Sechser, ne? Hertha ja sonst immer mit Doppelsechs und Sefuig jetzt wirklich als Staubsauger vor der Abwehr alleine aufgeboten.
Staubsauger, was der nicht alles kann. Kampfschwein, Löwe, jetzt ein Staubsauger.
Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und Paul Dardai hatte uns ja am Mittwoch auf der Pressekonferenz vorm Spiel gesagt, ja, er ist unser bester Ballfresser, hat er ihn immer genannt. Aber es ist immer ein Problem, wenn er nach 10 Minuten eine gelbe Karte schon kriegt. Dann ist es ein anderer Spieler und dann ist unsere ganze Mannschaft beeinflusst dadurch. Und deswegen klang es eher so, dass er eigentlich von der Bank kommt. Aber Paul war mutig und hat Sefuig von Anfang an gebracht. Das hat sich ausgezahlt.
Das ist eben das Wagnis, was du mit ihm hast. Ne? Er kann Genie, aber er kann halt auch Wahnsinn. Und dieser Wahnsinn, der hat einfach öfter schon überwogen. Und dann hast du eben diese Balance, die du abwägen musst. Schafft er das länger als eine Stunde ohne gelbe Karte, schafft es länger als 10 Minuten ohne gelbe Karte. Es hat jetzt funktioniert, es hat auch die letzten Spiele ein bisschen funktioniert. Ich würde nochmal zurückgehen kurz zu Paul Dardai. Du hast hier auf unserem schönen Skript und du hast es auch gerade gesagt, das Wörtchen Entwicklung angesprochen. Und da musste ich gerade an Toro denken, der in der Vorwoche gesagt hat, beim Wort Entwicklung muss man immer vorsichtig sein, weil es war dann mal ein Einzelfänomen. Und es muss jetzt tatsächlich auch bei Paul Dardai erstmal die Zeit zeigen, ob das wirklich etwas ist, was er in seiner Spielweise implementieren kann oder ob es eher was ist, was er jetzt auf den Gegner zugespitzt entwickelt hat. Es war ein Anfang und jetzt muss man sehen, ob es nicht eine Eintagsfliege war, aber ich sehe es auch so wie du. Das ist auf jeden Fall so, dass manche Spieler dann doch ein bisschen mehr die Position bekommen haben, die ihnen passt. Wir haben letzte Woche auch über Iman Barkok gesprochen, der irgendwie die ganze Zeit in dieses Sechserkonstrukt gedrückt wurde und eigentlich viel mehr Drang nach vorne hat. Er ist eigentlich eher Achter, eigentlich sogar ganz gerne gerne einen Zehner. Und jetzt hatte er eben diese 8 und Toro hat letzte Woche an Ilkay Gündogan und Toni Kroos erinnert, die ja auch so ein bisschen ihre Position finden mussten unter Jogi Löw. Und jetzt ist es bei Aymen Barkok eben auch so, dass man ihn vielleicht dann doch auf dieser 8er-Position deutlich besser einsetzen kann. Und da ist er dann auch weniger fehleranfällig.
Genau, ne, das ging damit einher. Seful, klarer 6er vor der Abwehr und dann konnte Barkok so ein bisschen vorgeschoben werden. Er war teilweise sogar auf einer Höhe mit Palko Dardai, also so ein bisschen 4-3-3-mäßig. Hatten wir auch noch nicht so oft gesehen, aber Barkok und Dardai immer in diesen Halbräumen besetzt und das gab viele kreative Möglichkeiten. Der Hertha kam immer wieder hinter die Kette, hatte schon früh erste Chancen, da sagte Paul Dardai nachher auch, ja, ich war so ein bisschen besorgt, weil wir die nicht gemacht haben. Aber
Wir haben einfach zu oft schon gesehen in dieser Saison, dass das dann bestraft wird.
Genau, ja, aber Thema Effektivität hatten wir auch bei uns auf morgenpost.de im Vorfeld des Spiels. Großes Plus von Hertha gegenüber Hansa Rostock und das hat sich dann eben auch diesmal wieder ausgezahlt. Ne?
Ja, und was man eben auch gesehen hat, ist, dass Hertha dann doch offensichtlich nicht so abhängig sein muss von Fabian Rehse, wie sie es in den letzten Spielen halt schon waren. Du hast es, glaube ich, auch in deinem Spieltext geschrieben. Das war bislang dann eine der wenigen Ideen, die man hatte. Langer Ball auf Rehse und dann hoffen wir einfach das Beste. Und jetzt war es eben so, dass er gar nicht so der Zielspieler war, weil man mehrere Möglichkeiten hatte. Und dass man diese Möglichkeiten hatte, haben ja dann auch die Tore gezeigt. Also Doppelpack von Palko Dardai und Martin Winkler mit einer richtig guten Vorstellung. Und das zeigt ja eben auch, dass auch die da einen kleinen Schritt machen heran an die Qualität, die da auf der anderen Seite unterwegs ist.
Genau, ein anderer Flügelspieler, der sich in den Vordergrund mal gespielt hat als Fabian Rehse, sehr angenehm zu sehen. Und Winkler, der war wirklich richtig stark. Ja, vor allem dieser Konter, ihr habt es alle gesehen, vor dem zweiten Tor von Palko Dardai, was der Winkler da für einen Antritt rausgehauen hat. Ich glaube, es waren knapp über 36 km/h. Paul hatte in der Pressekonferenz sogar mit 37 spekuliert, aber war es dann nicht ganz genau.
Er ist halt einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga, ne?
Ja, und das war wirklich echt beeindruckend, wie er dort den Konter aufgezogen hat. Und das war auch eine wichtige Phase in dem Moment, weil Rostock doch wieder so ein bisschen stärker aus der Kabine kam und so ein bisschen engagierter wirkte. Aber dann eben im richtigen Moment das Tor zu machen und das Spiel zuzumachen, ist auch eine Qualität, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Kollege Heidemann hat hier auf unser Skript geschrieben, neues Traumduo, Fragezeichen. Das ist so mit den jungen Pferden, die gehen manchmal ein bisschen durch.
Ja, aber es wirkte wirklich beeindruckend, so wie Palko Dardai, ne, der Kopfball zum 1-0, das hatte so ein tolles Timing, das war so auf den Punkt gespielt und ja, man hat sich gefragt, ob Palko Dardai eigentlich schon mal was anderes gemacht hat, als Flanken von Martin Winkler zu verwerten. Also das war richtig, richtig gut.
Ne? Ja, er hat in dieser Saison noch nie so viel gezeigt, er konnte auch nicht viel zeigen, weil er eben lange verletzt war. Das ist jetzt so ein Anfangspunkt, auf dem er aufbauen muss, auf dem er jetzt Konstanz aufbauen muss, um zu zeigen, dass er eben ein verlässlicher Spieler ist, auch auf dieser Position. Das gleiche mit Winkler, der hatte auch viele Hochs und viele Tiefs in dieser Saison. Jetzt ist gerade so ein bisschen die Tendenz nach oben, was vielleicht auch mit seiner neuen Schuhmarke zu tun hat. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Auch das ist einfach was, das ist jetzt schon mal ein Anfangspunkt und da muss man jetzt zeigen, ob das wirklich eine Entwicklung ist, die die Mannschaft jetzt nimmt oder ob es dann eher ein Einzelfänomen ist, weil der Gegner vielleicht an dem Tag oder auf der Seite so schwach war, aber vielversprechend war es auf jeden Fall.
Genau, Benny Weber hatte uns nach dem Spiel in der Mixzone zu Martin Winkler gesagt, ja, er hatte so ein kleines Loch durchschritten in dieser Saison nach einer starken Anfangsphase und jetzt ist er eben wieder voll da, ne? Macht viele, viele Assists und überzeugt regelmäßig, wenn er aufgestellt wird. So,
kann ja auch von den jungen Spielern nicht erwarten, dass sie auf einem konstant hohen Niveau spielen. Das ist eben das Risiko, was du mit vielen jungen Spielern gehst und dann musst du das halt einkalkulieren und umso schöner ist es, wenn sie dann aus diesem Loch auch wieder rauskommen.
Genau. Und gut für Hertha, es gibt dann ja auch noch doch das andere alte Duo, was wir hier schon oft vorgestellt haben, Rehse Tabakovic.
Auch nicht zu vergessen.
Die ja doch auch wieder beide getroffen haben. Ne? Das ging fast so ein bisschen unter am Freitagabend, aber Fabi Rehse hat den Elfmeter sicher verwandelt.
Was mich übrigens überrascht hat.
Ja? Dass er sicher verwandelt oder dass er überhaupt schießt?
Dass er sicher verwandelt, hallo. Nein, dass er schießt, weil, also klar, die beiden wechseln sich ab. Ja. Nachdem Tabakovic das letzte Mal geschossen hat, war jetzt Rehse wieder dran, gar keine Frage. Aber wir haben ja dann doch in den letzten Wochen auch viel über das Thema Torschützenkönig gesprochen. Mhm. Und da hätte ich gedacht, wenn dann so eine dann doch, Anführungszeichen, sichere Möglichkeit besteht, um dieses Tor zu machen,
hätte man so sehen können.
Hätte ich gedacht, okay, dann schon mal wieder eins mehr. Ich meine, Tabakovic hat nachher selbst getroffen, steht jetzt bei 19 Toren, er hätte aber auch bei 20 stehen können. Deshalb hat es mich schon kurz überrascht, aber klar, andererseits glaube ich, ist es auch für Fabi Rehse wichtig, mal wieder getroffen zu haben. Ja. Er hat auch schon häufiger gesagt, ja, Vorlagen alles, toll, super, klasse, aber ich treffe auch gerne selbst mal. Und von daher war das vielleicht auch fürs Selbstbewusstsein gar nicht so schlecht.
Und vielleicht wusste Fabi Rehse auch einfach, dass Tabakovic noch einen machen wird an diesem Tag. Ja.
So wird es sein, so wird es sein.
Eine lückenhafte Rostocker Defensive auf jeden Fall, die Hertha exzellent ausgenutzt hat, wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, über viele verschiedene Seiten, viele verschiedene Varianten gezeigt hat. Und das war ein 4-0-Sieg, der wirklich Lust auf mehr macht. Ein rundum gelungener Hertha-Abend.
Ja, wie gesagt, der Kollege war begeistert. Ja, was ich noch spannend fand, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ist die Zukunft von Deo Sefuig. Relativ klares Signal, dass im Sommer nicht verlängert wird. Jetzt zeigt er dann doch ganz gute Leistung, auch vielleicht, weil er so ein bisschen seine Position oder seine Rolle in der Mannschaft gefunden hat. Ich glaube, ihr habt mit Benny Weber drüber gesprochen, oder?
Genau, wir haben Benny gefragt in der Mix, so, na, was ist, machst du nochmal eine Schatulle auf? Das war ja vor dem Spiel auf der Pressekonferenz auch schon ein Thema, im Nachgang dann eben auch nochmal, aber er hat das relativ souverän wegmoderiert. Muss man mal abwarten, ob sie nicht vielleicht doch nochmal irgendwie ins Gespräch gehen, weil der Spieler gibt der Mannschaft so viel Sicherheit gerade, das war ein echter Faktor und das könnte sich dann auch bei weiteren Spielen oder weiteren Spielzeiten auszahlen dann. Ne?
Der Wunsch bei den Fans ist natürlich da, dass er bleibt, weil das natürlich einer ist, mit dem man sich unglaublich gut identifizieren kann. All die Namen, die wir ihm schon gegeben haben, Kampfschwein, Staubsauger, Ballfresser, Löwe, Kämpferherz, er hat einfach alles, damit man ihn mag als Fußballer und als Gegner hasst. Aber das Problem ist natürlich auch, dass er wirklich lange gebraucht hat, um irgendwie in dieses Konstrukt bei Hertha BSC zu passen. Und die Frage ist natürlich auch, was passiert im Sommer? Wie geht es bei der Trainerfrage weiter? Kommt da ein Trainer, der überhaupt was mit ihm anfangen kann? Das sind alles so unbestimmte Faktoren, die man jetzt einfach noch nicht lösen kann. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch gut und richtig, dass man nicht direkt mit ihm verlängert, sondern sagt, schauen jetzt erstmal, wer im Sommer kommt und wer auch mit einer Idee kommt, für die man gewisse Spieler braucht und ob er da reinpasst.
Genau. Und es wird ja auch erstmal spannend zu sehen, ob sich das jetzt in den nächsten Wochen so verstetigen kann, diese Entwicklung. Ne? Ob er eben so stabil bleibt und nicht immer so früh die gelbe Karte erhält.
Ich sehe schon, du hast dazugelernt jetzt genau. Schon in den ersten Minuten ja? Des Podcasts.
Ne? Das ist jetzt die spannende Frage, die es zu beobachten gilt. Sportlich war es also ein rundum gelungener Tag für Hertha BSC. Es gab aber noch ein anderes Thema, was wirklich über dem Spiel so ein bisschen schwebte die ganze Zeit. Das Thema Sicherheit. Ne? Fanlager mit Rostock, gibt es immer mal wieder Geschichten zwischen Rostock und Hertha-Fans. Da gab es 2017 ein schlimmes Pokalspiel, wo es wirklich eskaliert ist. Und deswegen war das Spiel als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Du warst ja am Wochenende beim Handball, da ist das eher nicht so ein Thema. Ne? Da sieht man, wie es auch funktionieren kann mit rivalisierenden Fanlagern eigentlich. Ne?
Ja, das war süß. Die Pressetribüne in der Längstes Arena war am Füchse-Fanblock. Und die Füchse-Fans haben im Vorhinein Oropax verteilt. Oh. Das würde ich mir im Olympiastadion auch manchmal von den Gästefans wünschen, wenn die wieder Böller schießen. Ja. Oder ich erinnere mich an das letzte Bundesligaspiel in Wolfsburg, als eigentlich ja nur geschossen wurde. Auch da hätte ich gerne Oropax aus dem Hertha-Block bekommen. Also vielleicht eine kleine Anregung für da draußen. Aber nee, da hast du schon recht. Obwohl das wirklich extrem rivalisierende Fangruppen genau, waren ja. Mit den Füchsen und dem SC Magdeburg, war auch vorher rund um die Arena alles sehr friedlich, sehr entspannt. Ich hatte ein mulmigeres Gefühl am Freitagabend vorm Fernseher. Und war auch eigentlich ganz froh, dass ich mir das nicht geben musste, weil ich dann doch irgendwie noch ein bisschen knallempfindlicher bin als du, glaube ich. Ja, ja. Aber all dieses Pohe, was im Vorhinein gemacht wurde, war ja schon so krass, dass viele auch da draußen von euch bei Twitter und Co. geschrieben haben, als Gastverein oder als Fan des Gastvereins würde ich mir schon Gedanken machen, wenn so ein Brimborium gemacht wird, wenn meine Mannschaft zu Gast ist. Also es wurden Fangnetze aufgehängt, waren 15.000 Plätze frei, 60.000 war quasi ausverkauft mit Pufferzonen ohne Ende. Das würde mir zu denken geben.
Genau, das sah wirklich aus wie ein Hochsicherheitstrakt, das Olympiastadion am Freitagabend. Und das war schon echt heftig.
Hat sich auch so angefühlt?
Ja, total. Ne? Man denkt, es ist hier alles immer nur Fußball, aber es waren mobile Polizeibarrieren teilweise, dass man nicht durchkam. Also normale Fans, wir mit der Presseakkreditierung hatten dort genau unseren Pressebereich, dass wir dann durch diese Polizeibarrieren durchkamen. Aber man dachte sich auch, was ist hier eigentlich los, ne? Was machen wir hier? Und es gab Sichtschutzwände, die wirklich aufgebaut wurden, damit auch überhaupt kein Kontakt dazwischen steht. Und dann, kurz bevor ich in den Presseraum ging, stand man da am Oberrang im Olympiastadion und da konnte ich so ein bisschen diese Einlasssituation der Rostocker schön überblicken. Das sah dann aus der Ferne erstmal friedlich aus, aber schon im Moment, als ich ankam am Olympiastadion mit der S-Bahn, kam auch gerade ein Zug mit Rostockern an und der wurde mit so einem unglaublichen Polizeiaufgebot, wurden die Fans dann sozusagen eingekesselt und da zum Stadion geführt. Das waren heftige, bedrohliche Szenen, wirklich.
Die Frage ist dann immer, braucht es das? Braucht es diesen großen Aufwand? Ich meine, im Endeffekt gibt alles das, was passiert ist, auch so ein bisschen dem Hochsicherheitsspiel recht, weil ich meine, es ist nichts passiert.
Im Grunde
es ist friedlich geblieben, es gab keine Ausschreitung, keine Platzstürme. Ich glaube, da hat natürlich auch der Spielverlauf zu beigetragen. Aber ich saß vorm Fernseher und dachte schon so, wow, also dieser Auftakt, alleine zu sehen, wie diese beiden Fanlager in diesen weißen und blauen Plastiksäcken oder was auch immer sie da übergezogen hatten. Es wirkte schon. Wir hatten im Vorhinein von 20.000 Rostockern gesprochen. Es wurde immer von Invasionen gesprochen. Fand ich alles ein bisschen drüber, ehrlich gesagt, weil so massiv fand ich dann diesen Überschuss an Rostock-Fans dann nicht. Es war nett anzuschauen und als dann aber diese Tonnen an Rauchtöpfen gezündet wurden, war es dann auch drüber.
Ja, das war unglaublich, eine wirklich bedrohliche Situation. Ne? Das ganze Stadion in Rauch eingenebelt, es hat gerochen wie verrückt. Also
gestunken wahrscheinlich
sogar. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Rauchtöpfe ja möglicherweise abgelaufen waren, weil das so sehr gestunken hat.
Oh Gott.
Und das war wirklich, wirklich heftig. Und dann dazu eben diese Böllerschläge. Ne? Da hätte es die Oropax gebraucht. Aber diese Gesamtkonstruktion oder diese Gesamtsituation, die Rostocker Fans heraufbeschworen hatten, die war echt bedrohlich irgendwie. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, Mann, diese Familie mit Kindern im Stadion, wie erklärst du denen das? Was da passiert, ne? Wie kannst du denen das erklären, dass es hier eigentlich nur um Fußball geht?
Es ging 10 Minuten später los, weil, also wie gesagt, am Fernseher sah man auch einfach nichts. Es ging unten auf dem Platz, hatte man das Gefühl, wenn die Kameraeinstellungen unten waren, dann war halbwegs Durchblick. Aber die Kameras stehen ja nun mal im Oberring und von da aus sahst du halt gar nichts.
Ja, nicht nur durch die Kameras, auch im Stadion,
ja, genau,
unter dem Dach.
Genau, du wahrscheinlich auch nicht. Wir
konnten nicht bis auf den Platz runtergucken, das
habe
ich auch so noch nie erlebt.
Ja. Ich auch nicht, genau. Im Endeffekt hast du natürlich Glück gehabt, dass die Witterung so war, dass es abziehen konnte. Mhm. Wenn es jetzt 5 Grad und feucht kalt gewesen wäre, vielleicht noch mit Nieselregen, dann wäre das so lange da im Stadion hängen geblieben. Ja, ja. Ich glaube, das hätte dann nicht nur 10 Minuten Wartezeit gebracht.
Ja. Ja, aber dann ging es los und es gab immer mal wieder noch so ein paar weitere Böllerschläge, paar Bengalos, aber keine Spielunterbrechung. Und wie du sagst, Hertha hat die richtige Antwort auf den Platz gegeben, dadurch diesen Block echt schnell ruhig gestellt. Und so ging der Abend dann doch ohne große weitere Vorkommnisse zu Ende.
Und die fangen jetzt dann doch auch richtig. Viele haben im Vorhinein gesagt, völlig übertrieben, was macht ihr denn da? Aber ich meine, Rostock ist dafür bekannt, dass man gerne auch mal Leuchtraketen auf den Platz schießt. Also von daher.
Man hat gesehen, ich habe eine Leuchtrakete gesehen, die sie auch quer geschossen haben, die ist aus dem Stadion rausgeflogen. Das musst du erstmal schaffen beim Olympiastadion in diesem Riesenkessel. Ne? Und das zeigt ja, wie die Einstellungen da waren und dass diese Fangnetze eine gute Sache waren. Ich bin ganz versöhnlich aus dem Abend dann rausgeschieden, weil ich ein tolles Erlebnis hinterher in der Straßenbahn, ne, du kennst es, ihr alle kennt es, die Straßenbahn am Olympiastadion nach so einem Spiel können mal etwas länger brauchen, um loszufahren. Und ich stand dann dort drin, 2 Hertaner-Fans saßen da, die hatten auch 2 Mädels dabei, wahrscheinlich die Freundin, die waren etwas angeheitert, sage ich mal. Und
nach 4-0 kann man das ja auch
der
mal
eine,
sagen.
Der eine krakelte dann schon so rum, wieso fährt denn jetzt die Bahn nicht los hier und so. Und die Freundin hatte schon alle Hände voll zu tun, ihn zu beruhigen. Und auf einmal streckt sich eine Hand dahin und dann gucken sie ihn an, war es ein Rostocker? Und die Freundin sagte schon so, Kopfschütteln, bitte schlag einfach ein, kein Stress jetzt hier. Und sieh an, der Hertaner schlug ein und der Rostocker setzte sich dazu. Auf einmal 2 Hertaner, 1 Rostocker, alle etwas angeheitert, glückselig, sprachen wunderbar über den Fußballabend, ganz friedlich, wie es war. Malten sich schon die Derbys für Rostock in der 3. Liga nächstes Jahr so ein bisschen aus.
Schön.
Überlegten gemeinsam, wie Hertha denn jetzt hochkommen könnte. Und das war ein ganz schönes Bild. Also so soll es doch eigentlich sein. Ne?
Also Kapitulation in Rostock. Man hat sich damit abgefunden, dass es eng wird.
Vielleicht von diesem einen Fan, ja. Aber zumindest hat er schön frohe Botschaft oder eine friedvolle Botschaft sozusagen verteilt. Und war an der Stelle ein guter Repräsentant seines Vereins im Vergleich zu diesen anderen unverbesserlichen leider.
Wenn ich mir etwas wünschen darf, lieber Fußballgott da oben, dann bitte lass die Relegation 3. und 2. Liga nicht Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden sein.
Um Gottes Willen, ja. Das könnte heftig werden. Aber das wird dann auf jeden Fall nicht das Problem für Hertha BSC. Die schielen eher nach oben auf die Relegation zur Bundesliga langsam, auch wenn es keiner so richtig natürlich zugeben will. Aber wir sind echt in einer starken Phase von Hertha gerade. Ne? 10 Punkte in den letzten 4 Spielen, das läuft gerade richtig gut.
Ja, und das ist genau diese Phase, in der man in der Hinrunde auch einfach richtig stark war. Ne? Das waren diese 9 oder 10 ungeschlagenen Spieler am Stück.
Genau.
Habe ich vor ein paar Wochen ja auch schon mal gesagt, dass diese Phase ja jetzt noch kommt und dass man ja nicht umsonst da irgendwie recht stark war. Die Gegner lagen einem irgendwie, es lief. Jetzt hat man sogar noch ein bisschen mehr rausgeholt, weil man hat gegen Nürnberg 1 Punkt geholt, statt zu verlieren. Man hat gegen Rostock 3 Punkte geholt, statt nur 1 Punkt. Also man hat jetzt auch ein bisschen Plus, ein bisschen Boden gut gemacht da. Und das ist alles nett anzuschauen, wäre da nicht Fortuna Düsseldorf.
Genau, das ist halt das Problem. Irgendwie, man denkt sich immer, ach komm, geht jetzt vielleicht nicht doch nochmal was, aber die Konkurrenz schwächelt eben nur bedingt. Gut, der HSV macht HSV-Sachen.
Traumhaft,
oder? Im Frühling mal wieder werden Punkte liegen gelassen, auch wenn sie noch das Unentschieden geholt haben.
Was ja auch durchaus stark war in Unterzahl.
Ja, genau, schon, muss man schon sagen. Aber letztendlich war es nur ein Remis. Also hat Hertha auf den HSV 2 Punkte gut gemacht. Aber Düsseldorf ist halt die Mannschaft, auf die es ankommt, ne, auf dem Relegationsplatz. Und die haben auch 5-mal gewonnen und schwächeln gerade überhaupt nicht. Also ich glaube, das wird eng, da nochmal ranzukommen, oder?
Der Einzige, der geschwächelt hat, war Christos Čolić. Ich werde diesen Namen jetzt übrigens in jeder Folge anders aussprechen, habe ich mir vorgenommen. Ja. irgendwann wird wohl einmal das richtige Mal dabei sein. Der hat nicht getroffen, dafür aber eben Tavakovic. Somit führt er jetzt alleine die Torjägerliste an, 19 zu 18. Das ist doch schon mal was, was man schon mal mitnehmen kann in diesem Duell.
Ja, ja.
Aber ja, du hast recht. Es ist einfach dermaßen eng trotzdem da oben, aber die entscheidende Mannschaft, die leistet sich eben noch keinen Fehler. Das ist aber natürlich ärgerlich, je mehr Spieltage ins Land ziehen, weil dann doch die Punktzahl, die noch zu erbeuten ist, immer weniger wird. Aber man hat ja trotzdem einen Platz gut gemacht und steht jetzt auf Rang
6. Danke. Genau, ne? Es sind aber halt immer noch diese 8 Punkte Abstand bei nur noch 5 Spielen. Also das ist schon langsam wird's eng. Benny Weber sagte uns nach dem Spiel in der Mixzone, wir wollen jetzt erstmal mal wieder 3-mal hintereinander gewinnen, haben wir lange nicht geschafft. Und dann können wir nächste Woche vielleicht mal wieder auf die Tabelle gucken. Hertha spielt dann am Sonntag in Karlsruhe, dann hat die Konkurrenz schon vorgelegt und dann wird sich das nochmal ein bisschen anders einordnen lassen, ob denn jetzt vielleicht doch noch was geht, diese ewig junge Frage, die im Grunde ja schon das ganze Jahr über Hertha BSC schwebt.
Der Benny Weber ist aber auch ein Fuchs, ne? Statt jetzt weiterhin zu sagen, von Spiel zu Spiel, hat er sich jetzt darauf verlegt zu sagen, wir wollen jetzt erstmal 2-mal am Stück gewinnen, wir wollen jetzt erstmal 3-mal am Stück gewinnen. Nächste Woche sollte das klappen in Karlsruhe, wird er dann sagen, wir wollen jetzt erstmal 4-mal am Stück gewinnen.
Ja.
Er hat einfach eine neue Art gefunden, dieses von Spiel zu Spiel auszudrücken.
Mhm. Aber es ist eine gute
gewieft.
Kommunikationsstrategie, finde
ja,
ich. Also, sie sagen auch, sie reden nicht drum rum, dass sie nur noch sagen, ja, wir wollen gar nicht mehr aufsteigen oder hochgucken. Und es lässt sich ja auch
auf so einer Basis auch eine Saison zu Ende bringen.
Es lässt sich auch schwer leugnen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast von Fabian Reese auf Instagram. Der bastelt jetzt schon selber Memes, um seine Hoffnung nochmal Ausdruck zu verleihen. Ja,
ja, ich meine, selbst Pal Dardai hat nach dem Nürnberg-Spiel gesagt, solange es mathematisch möglich ist, arbeiten wir weiter. Und da fällt mir gerade ein, dass wir noch was aufarbeiten müssen zu Pal Dardai, nämlich die gesamte Fehde mit dem Kicker.
Ja, genau. Ne, unter der Woche hat Hertha BSC sich offiziell entschuldigt für den Abgang. Pal Dardai selbst hat nichts gesagt, aber immerhin, es wurde ein offizielles Statement verlesen, sich beim Kicker bei allen Medienschaffenden entschuldigt dafür. Und wir haben es gesehen, am Freitagabend war Pal Dardai wieder Pal Dardai. Er streichelt über seinen dicken Bauch, erzählt uns was von seinem Bauchgefühl. Das sind so diese kleinen, leichten Sprüche, die ihn dann manchmal im Umgang mit den Medien doch ganz charmant machen. Und offenbar hat eben diese Leistung und auch seine eigene korrekte taktische Einstellung geholfen, dass er wieder etwas mehr mit der Welt im Reinen ist.
Es gab auch ein klärendes Gespräch mit der Kicker-Redaktion im Vorfeld der PK. Das hat etwas länger gedauert, aber man hat sich dann doch irgendwie darauf geeinigt, diese Saison vernünftig zu Ende zu bringen. Ich glaube, es ist auch meine Hoffnung jetzt, dass diese Fehde beigelegt ist und wir die letzten Wochen dann doch noch irgendwie vernünftig über die Bühne bekommen.
Ja, da gehe ich auch von aus, dass das so klappt. So scheint es jetzt zumindest. Der Blick geht nach vorne auf den Karlsruher SC am Sonntag um 13.30 Uhr. Es wurde in der Schlussphase am Freitag schon wieder ein bisschen gute Freunde, kann niemand trennen.
Natürlich.
Getrellert. Ich erinnere mich noch an die Podcast-Folge nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe, als du das hier selbst zum Besten gegeben hast.
Ich habe gesungen?
Ja.
Oh Gott, was für geistige Belastung ist das denn
ein
passiert?
Ein schönes Intro. Vielleicht könnt ihr noch mal reinhören in die Folge von damals, wer
besser
Ingas
nicht.
Gesangskünste hören will.
Wenn sie gewinnen, packe ich sie vielleicht nächste Woche wieder aus.
Ja, gucken wir mal. Das scheint doch ein guter Deal zu sein. Ne? Also es geht nach Karlsruhe, die jetzt direkt hinter Hertha stehen. Das Hinspiel ging 2-2 aus. Es war irgendwie so ein bisschen symptomatisch für diese Saison. Ne? Eine Riesenchance zu gewinnen. Du bist eigentlich dominant, lässt aber am Ende doch noch die Punkte liegen.
Da habe ich mich richtig geärgert nach dem Spiel, weil ich das Gefühl hatte, dass sich alle von dieser Atmosphäre so haben einlullen lassen, dass man sich auf dem Platz nachher gesagt hat, komm, wir teilen uns die Punkte brüderlich.
Das stimmt, das wirkte etwas so leicht, wie Hertha da diesen Sieg hergeschenkt hatte.
Da war mir ein
bisschen
zu viel Freundschaft bei.
Genau, ja. Jetzt die Gesamtbilanz sieht ganz ähnlich aus wie letzte Woche gegen Rostock. 25 Spiele insgesamt, 11 Siege für Hertha, 7 Remis, 7 Niederlagen. Also grundsätzlich positiv. Der KSC scheint den Berlinern zu liegen. Und es wird sicherlich wieder eine stimmungsvolle Kulisse im Wildpark am Sonntag und etwas friedvoller als jetzt am Freitag gegen Rostock.
Etwas.
Wir erinnern uns, auch im Hinspiel sind Bengalos geflogen und alles. Zumindest können wir uns sicher sein, dass es garantiert keine körperlichen Ausschreitungen geben wird. Ne?
Ja, darauf wollen wir hoffen. Ich halte so wie Benny Weber und sage, jetzt mal 3-mal hintereinander gewinnen und dann schauen wir weiter.
Dann sehen wir weiter, wie es weitergeht mit Hertha BSC. Hört ihr die Woche über auf morgenpost.de, könnt ihr nachlesen, könnt ihr bei uns in der Zeitung nachlesen oder spätestens in der nächsten Folge dieses Podcasts am 22. April, dann mit der Nachbetrachtung des Spiels in Karlsruhe. Für heute sind wir durch. Danke, Inga.
Danke, Nils.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.